HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Peter Jakob Kühn, Bio-Weingärtner aus dem Rheingau, genauer gesagt aus Österreich, von Gourmillot zu Deutschlands Winzer des Jahres 2016 gewählt. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Kühn, Ihre Trockenbier-Auslese 2015 bekam vom Falstaff Wine Guide 2017 die unglaubliche Bewertung von 100 von 100 möglichen Punkten. Der Weinwisser krönt ihren 2014er Riesling St. Nikolaus zum besten großen Gewächs des Rheingaus. Der Gourmillot Wine Guide 2017 lobt die aktuelle Kollektion als die beste im gesamten Rheingau. Mit anderen Worten, Sie erhalten viel Lob, Zustimmung, Auszeichnungen. Aber die andere Seite ist, die letzten zwei Jahre waren extrem schwierig. Warum?
Ja, wir hatten 2016 ja ganz schwierige Blüteverhältnisse. Es hat sehr viel geregnet. Es kam so eine Pilzinfektion, die wir Panospora nennen. Und die hat in dieser Zeit die Hälfte der Trauben befallen und hat damit dann die spätere Lese so klein gemacht. Die Trauben, die verblieben sind, waren wunderschön, weil der Sommer und das Spätjahr nachher war ein wunderschönes Wetter. Und wir hatten einen selten schönen Herbst gehabt und hatten aber nur kleine Trauben. Die Trauben waren praktisch halbiert durch diesen Befall, aber eine tolle Aromatik und eine hohe Qualität.
Ja, gerade Sie sind ja im Bio-Weinbau sehr den Unbillen der Natur ausgeliefert. Sicher, man will ja mit der Natur arbeiten, nicht gegen sie. Aber was bleibt einem da anders übrig als in Situationen wie den geschilderten? Einmal ist es der Befall, einmal ist es der Hagel, der droht. Da kann die Lage ja regelrecht existenzbedrohend sein. Was bleibt einem da anders übrig, als demütig zu sein?
Die tolle Reputation hilft, diese kleinen Ernten mit einer guten Preisentwicklung aufzufangen. So ist unser Wunsch und wir hoffen, dass alles, was wir bisher gut gemacht haben, dazu hilft, dass diese Akzeptanz dann auch stattfindet und ja, ein bisschen Hoffnung natürlich auch dabei. Das ist alles nicht gleich so unterschrieben und ab und ausgemacht. Ja, das muss alles erst funktionieren, aber das ist die Chance, die wir haben, um auf diese Grundlage, diese Anerkennung eine gute Preisentwicklung zu schaffen.
Herr Kühn, Sie sind inzwischen Anfang 60 und Ihr Sohn Peter Bernhard ist Anfang 30. Da macht man sich ja Gedanken über die Generationenfolge. Und in diesem Zusammenhang habe ich nun in der Zeitschrift Feinschmecker etwas Interessantes über Sie gelesen. Da heißt es, es gab einen heftigen Streit zwischen Vater und Sohn. Der Sohn wollte die Reben enger pflanzen als der Vater und der Streit wird immer heftiger, bis schließlich der Vater die Hacke, mit der er arbeitet, wütend in Richtung Sohn wirft. Und der Clou an der Geschichte ist nun, Sie waren nicht der Vater, sondern Sie waren der Sohn in dieser Geschichte. Und sie spielt auch nicht heute, sondern in den 70er Jahren. War es schwierig mit Ihrem Vater?
Es gab natürlich bestimmte Themen, da haben wir ihn super verstanden, haben viel gelacht und Spaß gehabt. Aber wenn es oft so um diese Kernfrage ging, qualitativ etwas zu planen oder wie man das schaffen könnte, das ist ja auch, viele Leute wollen ja etwas gut machen und die wissen erst einmal gar nicht, wie das geht. Ja. Und ich hatte ja auch kein Rezept, aber mir hat dann schon immer so ein bisschen rechts und links geguckt, was logisch sein könnte und der Qualität helfen könnte. Und der Vater war einfach ein bisschen rationeller oder sehr rationell sogar und hatte da ganz gute Vorstellungen auch, aber ich hatte einfach immer die Vorstellung oder den Wunsch, was kann ich machen, damit es gut wird.
Und Sie wollten damals die Reben enger pflanzen. Was war denn der Hintergrund?
die engere Pflanzungen bilden eine Nachbarschaftskonkurrenz. Und der Wurzelraum, der wird begrenzt durch die vielen Stöcke. Und die Wurzeln müssen dann einfach tiefer gehen, weil nur in der Tiefe gibt's noch Platz. Und die Nachbarschaft ist einfach dann zu eng. Und das ist ein großer Vorteil, dass wenn dann im Sommer die Trockenperioden kommen und dann die Wurzeln tief gewurzelt waren, dann hat man schöne Reserven und man sieht es den Wingerten an, dass die eben noch eine schöne Vitalität haben.
Da kommen die Wurzeln tiefer und können sich das Wasser da unten noch holen, das ansonsten genau. Für sie nicht erreichbar wäre.
Ja, wir sehen da einen schönen Vorteil und das ist auch von der Historie her im Rheingau so gewesen, dass es 10 und noch bis 12.000 Stock pro Hektar gepflanzt wurden. Und diese Pflanzung, die damals üblich war, hat uns ja auch bis zur Jahrhundertwende, also um 1900, ganz tolle Anerkennung gebracht im Rheingau. Wir waren auf besten Weinkarten und ganz hoch angesehen. Und dann hat sich einfach immer weiter ein bisschen dieses rationelle Denken eingestellt. Und das ist immer ein bisschen auf Kosten der Qualität gegangen. Und wenn man heute ins Burgund fährt und sieht diese alten Anlagen, wie sie früher auch im Rheingau waren, und diese Anerkennung, die die Weine dort bekommen, dann muss einem das einfach zu denken geben. Und das habe ich gemacht, ja. Und war nach meinem ersten Besuch im Burgund derart fasziniert, mit welcher Einigkeit die Winzer dort alle dieses System, diese Mühe auf sich genommen habe, in gebückter Haltung diese Erdwärme da sich zunutze zu machen, um einfach diese Vision zu haben, einen tollen Wein zu machen. Und ich bin heimgekommen, hatte die Wingerte in den kommenden Jahren, es hat bestimmt 5-6 Jahre gedauert, bis ich die dann auf eine schöne Höhe, wo ich gedacht habe, das ist toll, habe ich irgendwie schon fast geschmeckt, dass das was ganz Gutes war, was ich da mache. Es war ein Riesenaufwand, ein Riesengeld gekostet, aber ich war so fasziniert davon und das war einfach eine schöne Arbeit.
Ja, Ihr Vater, Herr Kühn, ist ja sehr früh gestorben, da waren Sie 26 Jahre alt und Sie waren einer der jüngsten Winzermeister damals des Rheingaus, aber Sie hatten zu jener Zeit auch Glück gehabt. Mit Anfang 20 waren Sie bereits im Vorstand des örtlichen Winzervereins tätig und Ihre Aufgabe war es, eine Weinkönigin zu finden. Glück ist es, wenn man eine Weinkönigung sucht und eine Ehefrau findet. Wie erinnern Sie sich heute?
War natürlich eine tolle Aufgabe. Mit Mädchen hat man es ja auch gern zu tun. Aber jetzt war die Aufgabe, dass das Mädchen eben auch eine Aufgabe habe sollt und eine gewisse Eignung musste ich erkennen, wer als Weinkönigin da geeignet sein könnte. Und ja, da gibt's ja dann im Ländlichen gibt's die Kerben und die Feste und dann muss man halt schauen, wie das alles so sich zusammenfügen könnte.
Und so haben Sie die Weinkönigin gefunden.
Und dann habe ich die Weinkönigin gefunden, ja, mir hatte ich natürlich Gedanken gemacht und wie gesagt um die Eignung und das ist mir dann ziemlich gut gelungen. Sie war ja dann später auch Rheingauer Weinkönigin und hat ihre Sache da ganz toll gemacht und ja, dann zum Ende der Rheingauer Weinkönigin-Zeit haben wir dann doch gemerkt, dass da mehr als nur irgendeine Aufgabenstellung zu bewältigen war, sondern dass man sich sehr gern gemocht hat und das dann eben zur Partnerschaft gekommen ist.
Und so sind Sie seit vielen Jahren mit Ihrer Frau Angela zusammen, die auch Ihre Managerin ist, wenn man so will, und den gesamten ja. Verwaltungsaufwand im Hintergrund managt. Ja, Herr Kühn, vor 15 Jahren stellten Sie Ihre 22 Hektar auf Bio-Anbau um. Seit 2004 sind Ihre Weine Demeter zertifiziert. Über die Gründe sprechen wir gleich. Zuerst hören wir etwas Musik Und Sie haben sich Luciano Pavarotti gewünscht, Nessun Dorma von Puccini aus der Oper Turandot. Haben Sie Pavarotti mal gehört?
Ja, wir waren gerne in Modena, da hat er ja gelebt und hatte da jedes Jahr seine Veranstaltung Pavarotti and Friends gemacht und da waren wir jedes Mal.
Und haben auf dem Weg dorthin das ein oder andere Weingut
besichtigt? Ja, natürlich, das beides Schönes verbunden.
Miteinander verbunden und nun hören wir Nessun Dorma, Niemand möge schlafen von Luciano Pavarotti und seinen Freunden. Sie hörten Luciano Pavarotti and Friends mit dem Stück Nessun Dorma aus Puccinis Turandot. Heute zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur ist der Bio-Winzer Peter Jakob Kühn. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Kühn, was waren die Gründe, die Sie bewegt haben, auf Öko umzustellen? Inwiefern spielten da die Vorstellung, die Vorerfahrung eine Rolle?
Es war einfach viel die Situation der chemischen Industrie, die einfach sehr viel dirigiert hat, die sehr viel einfach vorgegeben hat. Und ich habe das irgendwann als eine Entmündigung gesehen. Und auch die Natur ist dort mit entmündigt worden, mit diesen ganzen chemischen Sachen, die man ja auch wirklich zum Vorteil nutzen kann. Alles ist viel gesicherter, es gibt nicht so große Ernteschwankungen. Man kann schon sehr viel damit auch bewegen, aber diese Entmündigung, das war das, was mich dann bewogen hat. Es musste sich was ändern. Ich habe das einfach nicht mehr für mich geschafft, dieses enge Korsett anzuhaben und sich nur darin zu bewegen und die Natur in Frage zu stellen mit ihren gesamten Systemen und wunderschönen Mechanismen, die da in der Natur passieren. Und dem wollte ich so nahe kommen, wie es nur geht. Und das war mir ganz wichtig. Und irgendwann auch in der Familie war das so gereift, dass wir unsere Zufriedenheit mit dem Beruf nur dann schaffen, wenn wir das auf den ökologischen Weinbau umstellen.
Das Erstaunliche, Herr Kühn, finde ich, dass Sie ja schon vorher ein anerkannter Winzer waren. Bereits 1991 hatten Sie beim Deutschen Rieslingpreis den ersten Preis mit einem Riesling aus dem Österreicher Dosberg erhalten. Der war damals noch konventionell angebaut. Warum also die Umstellung? Kann man sagen, Sie wollten die Qualität des Weins noch weiter steigern mit dieser Umstellung?
Es ging gar nicht um die Steigerung der Qualität des Weins, sondern es ging um die innere Ruhe, um die innere Gelassenheit, den Auftrag, den man gesehen hat, den musste man erfüllen. Und es ging in dem Moment nicht darum, den Spruch irgendwie zu befolgen, never change the winning team. Ja, das hat mir nicht gereicht. Und ich musste für mich ins Gleichgewicht kommen. Und das hat die Familie auch so gesehen. Und ich war nicht der Einzige, der da dem geholfen werden musste, sondern das ist natürlich gereift. Und es war eine wunderschöne Entscheidung. Und wir haben uns auch da viele Jahre vorbereitet, um dann den letzten Schritt zu machen. Und den haben wir bis heute nicht bereut. Obwohl wir natürlich mit Ernteschwankungen sehr zu tun haben, aber die Freude, so zu arbeiten, wie wir das tun, die überwiegt noch.
Öko-Weinbau, das hört sich zunächst mal nach viel Arbeit an. Noch viel Handarbeit, Unkraut am Weinstock mit der Hand entfernen, später die Handlese, jede einzelne Traube mit der Hand zu pflücken. Was würden Sie denn heute sagen? Was würden Sie jemanden sagen, der sich überlegt, ebenfalls umzustellen, aber der sich noch nicht so ganz richtig sicher ist?
Ja, ich würde ihn natürlich einladen, würde ihm das alles zeigen, was wir machen, wie wir das machen. Und wird versuchen, da Überzeugungsarbeit oder Begeisterung auszulösen für das Thema. Das ist sicher das, um was es geht. Dass die Hände die Nähe schaffen zu dem, was man macht, und jede Maschine die Distanz aufbaut zu dem, was man macht. Und je näher und mehr Gefühl ich mit meinen Händen an... Das ist eigentlich ganz egal, ob das jetzt Wein ist oder ob das irgendein Schriftstück oder irgendwas, auch etwas zu bauen oder ein Möbel zu bauen. Und diese Hände, die da diese Nähe schaffen, das ist nachher ein Ausdruck von Atmosphäre und von Besinnung und einfach, das schlägt sich nachher nieder im Produkt, wenn ich mit den Händen schaffe oder wenn ich das durch eine computergesteuerte Maschine schicke oder wenn ich möglichst große Traktoren fahren. Und das Idealbild ist natürlich, da fährt ein Traktor und da geht ein Pferd durch eine Wingertsreihe. Ja, das muss man sich einfach mal versuchen, rein gefühlsmäßig vorzustellen, was für Dimensionen und was da für eine Gefühlsebene einfach stattfindet. Und das sind wir überzeugt, dass sich das überträgt auf den Boden, auf den Weinstock, auf die Traube und auf den Wein. Und das ist eine ganz sensible Sache, aber die Anerkennung, die wir bekommen, beruht auf einem ganz großen Teil dieser Sichtweise und Arbeitsweise.
Ja, Herr Kühn, Sie waren ja so freundlich und haben mich kürzlich mal in Ihre Weinberge mitgenommen. Und da habe ich natürlich Reben gesehen, aber das Erstaunliche war, ich habe ja auch anderes gesehen. Ich habe Streuobstwiesen gesehen, Bienenstöcke und mitten in den Weinbergen riesige Komposthaufen. Wieso das?
Das hängt natürlich mit der ökologischen Arbeitsweise zusammen. Es ist nicht genau nach Text und Vorbild, was wir machen. Wir haben einfach auch vielleicht ein bisschen mehr von uns verlangt. Und dazu gehört einfach erstmal diese großen Komposthaufen, die für das Bodenleben, für die Ernährung der Reben zuständig ist. Das ist eine ganz aufwendige Geschichte, aber es ist ein ganz starker Mittelpunkt unseres Arbeitens, dass wir diesen Kompost aufbauen, dass wir diese Rotte bekleiden und unterstützen. Es geht um viel Kuhmist, es geht um eigene Trestern, es geht um ein bisschen tonhaltige Erde, die da beigemischt wird. Es geht um Stroh und Heu, alles, was man kriegt. Es gibt einen Ziegenbauer, der uns seinen Ziegenmist bringt. Es gibt eine Pferdepension, von der wir den Mist kriegen. Und so mischen wir das zusammen und bekleiden diese Rotte, bis wir zum Endergebnis kommen und einen schönen Kompost haben bekleiden können in seiner Entstehung.
Es ist ja nicht nur so, dass Sie irgendwas weglassen, nämlich die Chemie, sondern Sie fügen den Rebstöcken ja etwas Neues hinzu, nämlich genau das, was da in diesen riesigen Komposthaufen vor sich hingedeiht. Insofern kommt es ja sehr genau drauf an, wie dieser Kompost da zusammengesetzt ist.
Ja, genau. Es ist ja so, dass die Kuh da auch mit ihrem ganzen Wesen in diesem biodynamischen Schaffen eine schöne Funktion hat. Und von der geht durch den Kuhmist halt viel Wertvolles aus, was wir uns dort zunutze machen.
Der biodynamische Weinbau stützt sich auf die Lehre von Rudolf Steiner. Und ähnlich wie in der Homöopathie sind die Ergebnisse nicht wissenschaftlich geklärt, aber man kann festhalten, Der biodynamische Anbau verändert den Wein. Er erzielt Resultate. Was ist das, diese Idee vom beseelten Wein?
Eigentlich alles das, was wir gerade schon so besprochen haben mit den Händen, diese Nähe, diese Atmosphäre, die man schafft, dass man auch eine Streuobstwiese hat oder überhaupt eine Wiese, um einfach diese Atmosphäre der Landschaft und seinem eigenen Tun und Schaffen ein bisschen Bewusstsein gibt. Und das ist etwas, was natürlich im Produkt auch ankommt, so wie wir es gesagt haben. Und dieses Beseelte, das ist einfach diese Nähe, dieser Kontakt zu allem, diese Intensität, dieser Tiefgang in die Reben und in den Boden, in den Komposten, überall hineinzuspüren und ein Verhältnis zu haben. Einfach ein Verhältnis zu haben. Und das ist nicht anonym, sondern es ist einfach, ich vergleiche es gern mit einer Kuhherde. Wenn die Kuhherde zu groß ist, dann hat vielleicht nicht jeder, oder die haben dann vielleicht gar keinen Namen. Und wenn dann da eine kleinere Kuhherde ist, und das ist mit Namen die Kühe zu kennen, zu wissen von Geburt an, und das ist natürlich eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Verbindung, die da herrscht. Anstatt wenn ich jetzt mit großen Traktoren immer nur das Rationelle mache und rausche überall nur vorbei und drüber und habe die Beziehung nicht, dann wird es mit Sicherheit nicht diese Ausdruckskraft in dem Endprodukt, in uns, wie jetzt in dem Fall in unserem Wein, sein können. Geht nicht.
Man könnte ja auch mit einem Flugzeug und drüber fahren, Glyphosat sprühen und erstmal alles niedermachen. Das ist womöglich eine Alternative, die Sie vielleicht nicht so schätzen. Ja, Herr Kühn, wie werden Sie vielleicht von Ihren Kollegen im Rheingau gesehen, womöglich auch von Ihren Konkurrenten? Gelten Sie nach wie vor als Außenseiter?
Ach, da gibt's ja natürlich ganz verschiedene Sichtweisen auch. Und es gibt sicher Kollegen, die sagen, der spinnt. Und dann gibt es natürlich auch Kollegen, die da schon ganz aufmerksam das beobachten und vielleicht sogar das eine oder andere übernehmen oder schon übernommen haben, weil sie sehen, das ist vielleicht gar nicht schlecht, was er da macht, und das hilft mir vielleicht. Ich muss vielleicht nicht in der kompletten Konsequenz das machen. Es reicht mir, wenn ich das eine oder andere in meinen Ton einfließen lasse. Und es gibt auch sicher Betriebe, die wir schön beeinflusst haben und die mittlerweile auch ökologisch arbeiten. Ja, vielleicht nicht nur im Rheingau, sondern wir treffen uns als Öko-Winzer ja nicht nur im Rheingau, sondern eher noch weiter verstreut, und da gibt es bestimmt immer wieder schöne Impulse, die man setzen kann, und man ist natürlich immer auch auf der Suche nach Impulsen, selbst noch welche zu kriegen, natürlich, das geht natürlich auch, und wenn man das so sieht, wenn sich jemand dahin entwickelt, dann hat man eine Riesenfreude,
ja. Ja, Herr Kühn, die Parzellen im Rheingau sind ja relativ klein aufgrund der Erbteilung. Mit anderen Worten, Sie sind in Ihren Weinbergen umringt von Weingärten, die konventionell arbeiten, also Giftspritzen. Wie groß ist die Gefahr, dass dieses Gift dann rüberschwappt auf Ihre Weinstöcke?
Das ist natürlich ein Thema, das wir wissen, und wir versuchen natürlich auch, unsere Parzellen zu vergrößern, dass dieses ökologische Kleinod sich vergrößert. Es ist sehr schwer, was viel besser geht, wenn ein Nachbarwinzer auch ökologisch arbeitet und diese ökologischen Inseln größer werden. Wenn die Vingerde zu klein sind, die Parzellen zu klein sind, dann nehmen wir die Randzeilen extra und versuchen dann so einen gewissen Abstand da zu haben. Ja.
Verstehe. Wir machen an dieser Stelle wieder einen kleinen Einschnitt und hören etwas Musik. Als zweites haben Sie sich wiederum Pavarotti ausgesucht, und diesmal singt er zusammen mit Tracy Chapman Baby, Can I Hold Your Hand?
Baby, can I hold your hand? right words, ooh, at the right time.
Sie hörten Pavarotti and Friends. Pavarotti selbst singt zusammen mit Tracy Chapman Baby, Can I Hold Your Hand? Peter Jakob Kühn, Öko-Winzer aus dem Rheingau, ist heute zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Die Fragen stellt Konrad Ley. Herr Kühn, wenn man sich etwas umschaut, da werden Sie beschrieben als Löwe, der unbeirrbar seinen Weg geht im Respekt vor der Erfahrung der Väter und Urväter. Seit 230 Jahren ist Ihr Weingut im Familienbesitz. Warum ist es eigentlich so, dass viele Weingüter Familienunternehmen sind? Hängt das damit zusammen, dass die Reben üblicherweise 30 Jahre oder noch länger stehen, dass man in längeren Zeiträumen denken muss und dass sich dafür Familientraditionen besser eignen?
Ja, so ganz so einfach ist es nicht. Es gibt ja auch viele Betriebe, die keine Nachfolge haben. Es ist nicht einfach so vorgegeben, dass man dass es ein Generationenauftrag ist, Winzer zu sein. Ich habe immer gesagt, wenn wir das gut machen und ein Auskommen darstellen, dass das funktioniert, wenn man Winzer ist, und dann werden die Kinder von selber kommen und werden auch Winzer sein wollen. Das war das, was ich immer gesagt habe, und das hat auch funktioniert. Unser Sohn hat ja ein bisschen länger gebraucht, bis er dann zum Wein kam, hat erst Philosophie studiert, was ja auch eine sehr schöne Sache ist. Und immer wieder diese Intensität, diesen Tiefgang, diese Sensibilität auch darstellt. Und als wir dann angefangen haben, ökologisch zu schaffen, und dann hat er den Bogen tatsächlich geschafft, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten, aber er ist voller Begeisterung jetzt Winzer geworden.
Also Sie stehen ja gerade im Moment in diesem Übergang der Generationen, und Sie geben natürlich auch bestimmte Entscheidungen in Ihrem Weingut an Ihren Sohn weiter. Teilt Ihr Sohn Ihre Entscheidung für den biodynamischen Anbau?
Ja, ein Stück weit ist er ja nur deswegen zum Wein gekommen, weil diese Nähe zur Natur da schon gezeigt wird, dass das auch funktioniert. Er wäre nie Winzer geworden, wenn das konventionell hätte ablaufen müssen. Und das macht uns eigentlich ziemlich froh, ein schöner Weg, auf diese Art zur Natur, zum Wein, zu den Reben zu kommen.
Sie hatten ja beschrieben, dass Sie gegenüber Ihrem Vater einige Neuerungen damals durchgesetzt haben, ja, dass Sie vielleicht auch wagemutiger waren damals in dieser Situation. Ist es heute mit der jüngeren Generation wiederum so, dass sie wagemutiger ist als Ihre Generation?
Ja, ganz klar. Also was er an Entwicklung ins Weingut in den letzten 4 Jahren eingebracht hat, das ist wagemutig. Das hätte ich so, ich hätte vielleicht ein Stück weit davon geträumt. Ich hätte schon gedacht, mein Gott, wenn man das mal schaffen könnte. Aber diese Ausformulierung und dieses, wie das tatsächlich geht, das hat nur er gewusst.
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Ja, wir haben zum Beispiel Fassraum gekauft. Wir haben jetzt in den letzten Jahren fast 60.000 Liter Fassraum gekauft. Und das hätte ich ja, diese Überzeugung war vielleicht bei mir angelegt, aber ich hätte das nie in dieser Perfektion, in dieser Zielstrebigkeit, hätte ich das nie geschafft. Und wenn ich sehe, wie er mit den Fässern, mit dem Holz umgeht, das ist vollkommen neu. Das hat mir so überhaupt nicht gekannt. Ja.
Und es geht um Holzfässer dabei.
Es geht um Holzfässer.
Stahl,
ja.
spielt keine Rolle.
Stahl spielt keine Rolle. Holz natürlich noch. Aber das ist jetzt nicht, dass wir das weggeschmissen haben. Das ist schon da und das spielt auch eine Rolle im Basissegment. Aber die Zielsetzung ist, dass das weiter ausgebaut wird. Wird jetzt ein bisschen abgebremst durch die zwei schwachen Jahrgänge. Aber die Zielsetzung ist ganz klar da und ist faszinierend, mit welcher Energie das vorangetrieben wird und vor allen Dingen faszinierend, was es da für Ergebnisse gibt. Das habe ich so noch nicht gesehen.
Weißwein hält sich ja nicht so furchtbar lange, anders als Rotwein. Warum brauche ich dann so viel Fassraum?
Ja, es gibt ja auch alte Rieslinge, die auch ihre Faszination haben. Riesling hat eine ganz eigene Entwicklung. Aber ich würde das jetzt nicht so einfach hinnehmen, dass die Rotweine besser reifen als so ein Riesling. Es geht um Riesling, es geht jetzt nicht um Weißburgunder oder Sauvignon Blanc, sondern Riesling hat auch von seiner Konstitution her eine tolle Zukunft, eine tolle Entwicklungsphase oder eine tolle Entwicklung einfach als fertiger Wein, auch alt noch toll zu schmecken. Wir haben einen 40 Jahre alten Dosberg aufgemacht jetzt und ganz toll, wunderschön. Ich habe von meinem Opa einen 37er aufgemacht, als ich 60 geworden bin. Da kann man die Tränen nicht zurückhalten. Es ist unglaublich, ein unglaubliches Erlebnis. Wunderschön.
Aber es könnte auch anders sein. Er könnte auch gekippt sein.
Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wie so ein Wein auch entstanden ist. Was der für eine Dichte, für eine Intensität hat, was für einen Extrakt er hatte. Das ist natürlich ein großer Wein, der so eine tolle Zeit positiv hinter sich bringt. Das schafft kein Wein, wo eine tolle, hohe Hektoliter Ertragszahl dahinter steht, sondern da geht es schon um sehr intensive Sachen.
Mit dem Klimawandel stehen ja auch in den Weinbergen Veränderungen an. Wie ist die Erwärmung im Rheingau spürbar? Was bedeutet das für den Rieslinganbau?
Der Riesling im Rheingau ist der absolute Gewinner dieser klimatischen Entwicklung. Der Vorteil, den man ganz klar sieht, dass wir in einem Durchschnitt von 10 Jahren eine Entwicklung haben, dass wir etwas mehr Jahrgänge haben, die schön reif werden. Und das war vor 30, 40, 50 Jahren eben nicht so. Da hat man in 10 Jahren einmal ein Jahr gehabt, das einmal in 10 Jahren ein tolles Jahr gehabt. Und viele waren unreif und hatten nicht diesen schönen Ausdruck, den die Rieslinge im Rheingau heute haben. Ich sage immer noch, in 10 Jahren haben wir immer noch die Mehrzahl der Jahre damit zu kämpfen, den Riesling auf einen schönen Reifepunkt zu bekommen. Und diese Klimaentwicklung hilft, dass uns das mehr und mehr gelingt.
Heute gibt es ja Rieslinganbau in Dänemark, in Polen und so weiter. Ich habe kürzlich mal einen Riesling von der Oder getrunken, einen polnischen Riesling. Naja, war gar nicht so schlecht. Die haben ja auch bestimmte Traditionen. Was würden Sie sagen dem gegenüber der Rheingau-Riesling? Wie wird das sich weiterentwickeln?
Das kann ich natürlich nicht sagen, was da sich weiterentwickeln wird, aber es geht nicht um diese Tradition, die hier in so einem Gebiet herrscht und diese ganze Struktur, die da um und mit dem Wein entsteht. Das glaube ich nicht, dass da in absehbarer Zeit irgendwas, was tolle Weinkultur und Anerkennung betrifft, uns da irgendwie schadet. Oder es ist einfach schön, exotisch, das trinkt man mal, da hört man davon, da kriegt man ja vielleicht mal eine Flasche gebracht und das ist alles in Ordnung.
Ja, der Riesling, der lebt ja doch von dem sehr schönen Gleichgewicht zwischen der Säure und der Süße. Jetzt mit der Klimaerwärmung könnte es ja sein, dass der Riesling einfach diese Säure etwas verliert und damit auch den charakteristischen Geschmack.
Ja, das hat sich tatsächlich entwickelt, weil Sie es jetzt gerade gesagt haben, Säure und Süße. Die Süße spielt ja in den tollen Weinen, den großen Gewächsen im Rheingau fast gar keine Rolle mehr. Also man hat schon eine etwas reifere Säure, die diese Süße gar nicht mehr braucht. Man hat ja früher von Dienen der Süße gesprochen, die praktisch diese Säure ein bisschen umspielt hat. Und das ist heute nicht mehr so nötig, wenn man diese Klarheit, diese Puristik eines Rieslings ausarbeitet, dann braucht man die Süße fast gar nicht mehr.
Ja, Herr Kühn, zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich nochmal auf unseren Rundgang durch die Rheingauer Weinberge zurückkommen. Ich erinnere mich an ein metallenes Kreuz in der Mitte, das Symbol einer Traube, ringsherum Steinmäuerchen, die sie dort angelegt hatten und auf denen man sich dann niederlassen kann. Ein Stück weiter waren da steinerne Skulpturen, die an die Steinmännchen erinnern, die man in den Alpen hin und wieder sieht. In der Nähe wiederum Bänke, also Orte des Verweilens, des Innehaltens, wenn man so will, der Entschleunigung. Und dann sagten sie, sie hätten Streuobstwiesen angelegt als Raum zum Ausruhen für die Natur. Das heißt, nicht nur wir brauchen diese Orte des Verweilens, auch die Natur braucht sie. Sind das Gedanken, die Ihnen in der letzten Zeit gekommen sind?
Nein, es ist ja so, dass der Rheingau schon eine Monokultur mit den Reben hat und die Monokulturen werden von der Natur eigentlich nicht so gern gesehen. Die werden schon auch ein Stück weit ein bisschen bekämpft. Die Sprache der Natur ist die, dass es keine Monokulturen gibt, sondern die Natur will Vielfalt. Und unser Gedanke war, dass mit einer Streuobstwiese oder überhaupt mit einer Wiese oder mit eine Skulptur mit Lebensraum für Insekten, Biohotels zu machen, Nistkästen anzubieten, dass einfach da der Natur ein bisschen entgegengekommen wird und da diese Vielfalt unterstützt wird, diese Momente, wo die Natur nicht diese Monokultur nur hat, sondern ein bisschen auch sich entspannen kann und eben Baum hat und auch eine Fläche, wo einfach nur keine Reben stehen. Das ist bestimmt sehr gut für Mensch und für die Natur auch.
Man muss ja da immer ein bestimmtes Verhältnis rausgewinnen zwischen dem Stress, den man einer Pflanze zumutet, und der Ruhe, die man ihr gönnen kann.
Ja.
Wir hatten ja vom Stress gesprochen, dass die Reben enger stehen, dass sie enger gepflanzt werden, dass sie in einem Konkurrenzverhältnis untereinander stehen, dass sie tiefer wurzeln müssen, um dann eben auch noch von dort Wasser und so weiter zu bekommen. Das heißt, der Stress spielt ja eine bestimmte Rolle, aber auf der anderen Seite eben auch der Ausgleich.
Ja, sicher. Wenn ich zum Beispiel den Rebschnitt im Winter mache und dann ist das ja für den Rebstock eine Anregung, Frucht zu bilden. Und dann, wenn dieser Moment passiert ist, dann fängt es schon los, dass wir das alles in Harmonie und im Gleichgewicht entstehen lassen wollten. Aber Stress braucht diese Kulturpflanze schon auch ein bisschen, damit die Fruchtbildung angeregt wird.
Es ist ja immer die Frage, was man von einer Rebe erwartet.
Ursprünglich ist die Rebe am Baum hochgerankt. Ja, es ist eine Rankepflanze. Wenn man das beobachtet, wenn man das sieht, da hängen gar nicht viele Trauben dran. Ja, die einzelnen Bärchen sind es nur. Und dieser kulturelle Eingriff, der eben möglich ist oder den man gelernt hat, den zu stützen, um dann eben von diesen Früchten zu leben, in Form von Wein, das ist eben dann der Bogen, der da geschlagen wird.
Das war das Doppelkopfgespräch mit Peter Jakob Kühn. Gastgeber war Konrad Ley. Vielen Dank, Herr Kühn, dass Sie aus dem Rheingau zu uns gekommen sind. Zum Abschluss hören wir Carlos Santana, Supernatural, mit dem Song Maria, Maria.
Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of...